Heute zu Gast bei Behind the Sea Martin Wibbe. Martin ist der CEO von CoNet und CoNet ist ein IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen. Die sind in den Bereichen Customer Experience, Data Intelligence, Managed Services, SAP, Software Development und vielen weiteren IT-Services aktiv. Haben ungefähr 1900 Mitarbeiter, sind an 22 Standorten aktiv, ca. 258 Millionen Euro Umsatz. Und über ein spezielles Programm habe ich mit Martin auch gesprochen und das ist das Horizon 28, also CoNet Horizon 28. Und dabei geht es darum, wie man sich CoNet in den nächsten drei Jahren jetzt noch auf ein Umsatzziel von 500 Millionen entwickeln wird. Sehr spannende Episode. Martin hat mir natürlich alles zu CoNet und zu seiner Vita erzählt, wie er das erste Mal in eine C-Level-Rolle gekommen ist, hat eine ganz lange Vertriebskarriere gemacht, war dann später auch CSO bei Atos hier in Deutschland und dann auch noch bei Materna zwischendrin. Also ganz spannende Story, die er da zu erzählen hat. Deswegen unbedingt auch den ersten Teil ganz durchhören. Ein Superskill, den er mir erzählt hat, ist eine hohe Reflexion, also eine hohe Selbstreflexion zu haben und dann zu erkennen, wo man sich gut hinstellen kann, mit Brust raus und sagen kann, hey, das sind Themen, die ich gut beherrsche und wo man auch einfach realisieren muss, dass man vielleicht gegenwirken muss und einfach akzeptieren muss, dass man dort auch vielleicht eine Schwäche hat und wenn man die nämlich auf den Radar hat, eben mit hoher Selbstreflexion, dann kann man das auch zum Superskill machen. Was er noch so im C-Level für Superskills sieht und auch seine Tipps und Challenges, das gibt es natürlich immer im dritten Teil im Podcast. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Und jetzt gehen wir los mit Martin Wibbe, dem CEO von CoNet. Auf geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Martin, willkommen im Podcast.
Franz, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Schön, dass du mich in München besuchst. Starten wir gleich mal rein. Stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, mein Name ist Martin Wibbe. Ich bin aktuell 46 Jahre alt, bin gelernter Diplom-Kaufmann und jetzt seit gut 5 Jahren als CEO in der IT-Branche tätig. Und bin eigentlich aber ausgebildeter Vertriebsprofi, von daher immer wieder schön, ein bisschen über das eigene Leben und die eigenen Erfahrungen zu berichten. Ja, bin verheiratet, habe 2 Töchter und freue mich jetzt erstmal auf den Austausch.
Sehr gut. Du hast schon gesagt, du bist jetzt seit einigen Jahren CEO in der IT-Branche. Welche Company ist es denn aktuell?
Das ist die CoNet Unternehmensgruppe und die CoNet hat aktuell knapp 2000 Mitarbeiter. Schönes Umsatzwachstum im letzten Jahr hingelegt und sind auf dem Wachstumskurs und Pfad und haben uns vorgenommen, in diesem Kalenderjahr gut 400 Menschen einzustellen und auf diesem Wege natürlich immer offen dafür, auch darüber zu sprechen und Leute davon zu begeistern, Teil unserer Reise zu werden.
Nicht schlecht, da seid ihr auf jeden Fall gut unterwegs. Wir haben ja gerade aktuell gar nicht mal so eine leichte Situation, sage ich mal, im Consulting-Umfeld oder generell im wirtschaftlichen Umfeld. Freut mich auf jeden Fall zu hören, immer, nicht nur heute bei dir, wenn Leute wachsen und wenn es gut läuft und wenn Leute eingestellt werden etc.
Ja, ich glaube, es hat auch diverse Gründe. Die CoNet-Gruppe hat eine gewisse Historie am Markt. Wir haben natürlich ganz, ganz starken Schwerpunkt im Bereich der öffentlichen Auftraggeber. Wir arbeiten auch sehr viel für die Verteidigung. Und muss man ja leider sagen, in der heutigen Zeit ist das ein sehr aktuelles Thema. Sowohl die öffentliche Verwaltung, da hat nach wie vor hohen Bedarf in der Digitalisierung, als auch aufgrund der Kriegssituation in Europa, eben auch in der Verteidigung. Und dadurch ergeben sich für uns natürlich, wie gesagt, leider oder auch auf der anderen Seite positiv wirtschaftlich einige Möglichkeiten und verleiht uns eine gewisse Stabilität. Und auf der anderen Seite, wie du es schon gesagt hast, gibt es natürlich eine wirtschaftliche, gesamtwirtschaftliche Situation, die herausfordernd ist. Der müssen auch wir uns stellen, sei es auf der Mitarbeitersuche als auch eben das Marktwachstum oder auch gerade in der Privatwirtschaft, wo natürlich auch die Gelder nicht so üppig zur Verfügung stehen und es ja durchaus ungewiss ist, wo wir mit unserer neuen Regierung auch hinnavigieren. Geld ist ja jetzt erstmal da.
Ja.
Es wird jetzt darum gehen, wie wird es verwendet und wie können wir da vielleicht auch von profitieren.
Total.
Ja, du hast schon gesagt, ihr seid knapp 2000 Mitarbeiter, wollt noch 400 wachsen, 22 Standorte. Kannst du sowas zur Größenordnung vom Umsatz noch sagen und noch so ein paar Kennzahlen vielleicht zum Unternehmen?
Ja, absolut. Die Kronet-Gruppe, wir sind aktuell etwas, ohne ins Detail zu gehen, wird ja demnächst auch dann veröffentlicht, wenn es wieder die Jahreszahlen gibt, etwas über 300 Millionen Euro schwer, haben da in der EBIT-Marge so in den Mid-Teens, sagt man so ein bisschen neudeutsch, ohne da konkrete Zahlen nennen zu wollen, sind da sehr profitabel unterwegs. Schlüssel-KPI mit Sicherheit. Wir haben jetzt eine Geschäftsjahresplanung für dieses Jahr mit einem Wachstum von über 10%. Der Bitkom, ich bin dort ja auch im Vorstand tätig, der Verband der Digitalisierungsindustrie, sagt ja ein Marktwachstum in diesem Jahr raus von 4,8%. Das heißt, wir haben uns vorgenommen, doppelt so schnell wie der Markt zu wachsen und damit Marktanteile zu gewinnen.
Sehr cool. Ich habe ein bisschen geguckt, also ihr macht IT-Beratung, Software-Development, macht aber auch so Customer-Experience-Projekte und Data Intelligence, Managed Services, also sehr viel IT-Dienstleistungsthemen. Kannst du das so ein bisschen kategorisieren? Gibt es irgendwie so Lines of Business oder wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, wir haben im Wesentlichen 5 Leistungsfelder, so nennen wir das. Und in diesen Leistungsfeldern ist es so, dass wir einen großen Schwerpunkt haben. Also die meisten Menschen arbeiten bei uns wirklich in der Softwareentwicklung. Und das machen wir eben auch in Deutschland souverän, allerdings auch dann eben mit Möglichkeiten zum Shoring in Spanien, in Kroatien. Ich denke, modernes Liefermodell, so würde ich es mal nennen. Und vielleicht auch da wieder, wir können das Zeug, was früher mal wichtig war, und auch das Neue. Und das hilft natürlich wahnsinnig auch Applikationstransformationen, die heute allgegenwärtig ist, auch gut und in einer guten Qualität zu liefern und das eben sehr auf kundengerechter Basis. Mhm. Auf der anderen Seite sind wir in diesen Leistungsfeldern so organisiert, dass wir dadurch natürlich eine Eindeutigkeit haben. Wir sind an einigen Stellen auch sehr nischig unterwegs. Zum Beispiel machen wir eine Software zur Verwaltung der Schulsysteme, die wir mit einigen wenigen Bundesländern machen. Da gibt es 2, 3 verschiedene Anbieter. Das ist nur mal ein Beispiel, was ich nennen kann. Mhm. Oder auch die Logistiksysteme für die Bundeswehr, die sehr speziell sind. Also wir haben durchaus nach einer Seite eine breite Lieferfähigkeit, sind da sehr breit technologisch aufgestellt. Wenn man so will, sind wir Technologen, haben aber die Fachexpertise, um im Detail mit vertikalem Know-how die verschiedenen Nischenbranchen, die wir bedienen, auch bedienen zu können.
Cool. Kannst du so größenordnungstechnisch sagen, was ihr so am meisten macht? Ist wahrscheinlich Software Development das höchste, oder?
Ja, das ist die größte Zahl. Ich kann es vielleicht ein bisschen klarer von der Branche sagen. Gut 70% unseres Geschäfts machen wir wirklich mit der öffentlichen Hand, also öffentlicher Auftraggeber und auch der Verteidigung. Und dann die guten anderen 30% verteilt sich dann ein Stück weit auf verschiedenste Industrien. Und so verteilt sich ein Stück weit auch, wenn man sich vorstellt, dass wir knapp 650 Softwareentwickler haben, kann man jetzt ungefähr den Umsatz dahinterlegen, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen.
Klar. Okay, und ich habe gelesen, Kronet Horizon 28, das ist das Programm, wo ihr dann auf 500 Millionen hochgehen wollt, oder?
Ja, absolut. Und das ist jetzt vielleicht schon so ein erster Schwenk dahin zu sagen, hey, was ist denn jetzt eigentlich? Ich bin jetzt genau ein Jahr da, ziemlich genau ein Jahr. Und also zum 1.4. letzten Jahres 2024 begonnen. Und man kommt ja in so ein Unternehmen rein und ich habe das jetzt dann zum dritten Mal erlebt, ein neues Unternehmen und davor 4 Jahre lang auch CEO schon in einem anderen Unternehmen gemacht und man fragt sich dann immer, wie aktiviert man jetzt die Leute? Aktivieren heißt ja, man geht ja rein und ich, Martin Wibbe, bin als Person jemand, der Veränderung lebt und vorlebt. Und ich glaube, das ist etwas, was mich so ein bisschen in den letzten Jahren auch ausgezeichnet hat. Ich habe in Veränderung immer Chancen gesehen. Und wenn man in Veränderung Chancen sieht, ist es so, ich bin jemand, der growth-oriented, wachstumsorientiert ist. Ich kann nicht ganz gut ruhig sitzen und stillstehen und Dinge nur beobachten, sondern es geht darum, auch mit Antrieb Dinge zu bewegen. Und dann stellt man sich immer die Frage, wie schafft man das jetzt? Da sitzen jetzt knapp 2000 Menschen, die haben jetzt nicht alle jeden Tag auf mich gewartet. Und denen erkläre ich jetzt, hey, wir wollen das Unternehmen bewegen, wir wollen uns nach vorne entwickeln. Und mein Ansatz ist immer da, sehr partizipativ vorzugehen, Menschen mitzunehmen auf diese Reise, sehr transparent zu agieren. Und bei dieser Transparenz hilft es immer, wenn dem Ganzen einen Namen gibt, ein Ziel. Wofür machen wir das? Horizon 28 ist erstmal KPIs auf einer Folie, das wollen wir zusammen erreichen. Da hat jeder gesagt, ja, ist ja nicht mal meiner Firma, warum müssen wir denn wachsen? Und dann gibt es ganz viele Fragen, ja, du lachst, aber
ja, klar, du kriegst ganz
viele Fragen, also, es geht uns doch gut und wir verdienen ja Geld. Stimmt, nur Stillstand ist halt Rückschritt und wir müssen sehen, dass man mit dem Markt geht, dass man die richtigen Technologietrends erkennt, dass man bei den Kunden relevant bleibt, groß bleibt, sichtbar bleibt. Und all das ist unter Horizon 28 ein Stück weit verpackt. Wir haben dort 8 Handlungsfelder. Und in diesen 8 Handlungsfeldern haben wir so die dringlichsten Themen, die wir im Unternehmen bewegen wollen, in Mini-Projekte gepackt. Mhm. Und diese Mini-Projekte, da haben wir jetzt keinen externen für geholt, sondern das haben unsere Mitarbeiter gemacht. Mhm. Und das meine ich mit partizipativ, dass Menschen aus der Organisation mitarbeiten konnten. Und bei der ersten Mitarbeiterumfrage habe ich gefragt, wer will alles mitmachen? 500 Leute wollten mitmachen.
Okay.
Das geht leider nicht. Perfekt. Weil es geht leider nicht, weil dann verdienen wir kein Geld mehr.
Ja.
Aber wir haben dann ein Team von knapp 50 Menschen gehabt, die zusammen an diesem Projekt arbeiten. Und es ist natürlich ein Dreijahresprojekt. Ein paar Dinge sind schon fertig. Mhm. Und ein paar Dinge werden jetzt ist so, dass man hat ja ein paar 100-Meter-Sprints. Man hat aber auch ein paar Themen, die sind eher der Marathon über 3 Jahre.
Ja.
Und da befinden wir uns jetzt mitten in dieser Reise.
Cool. Also sehr interessant. Kannst du ein paar Beispiele nennen für die 8 Handlungsfelder, um was es ungefähr geht? Also auch so, was deine Challenges gerade sind, mit denen du dich rumschlägst?
Absolut. Also all das, vielleicht, das ist mir am naheliegendsten, weil ich eine Vertriebshistorie habe, das Handlungsfeld Wachstum.
Mhm.
Da geht es zum Beispiel konkret darum, mit welchen Kunden beschäftigen wir uns. Die Firma Konrad hat in der Vergangenheit an knapp 2000 Adressen Rechnungen geschrieben. Und in der heutigen Zeit ein Unternehmen, was 2000 Menschen hat, ist das vielleicht der ein oder andere Kunde im Fokus zu viel. Das heißt, wir haben eine Fokussierung hinbekommen im Wachstum, im Handlungsfeld Wachstum, wo wir uns auf 100 Schlüsselkunden konzentrieren. Und siehe da, mit diesen 100 Kunden machen wir 85% unseres Geschäfts.
Mhm.
Also die alte 80-20-Regel ist ganz banal das Management-Tool.
Ja.
Und das hat dazu geführt, dass wir unsere Kunden sehr klar segmentiert haben und es hat das Team im Handlungsfeld Wachstum erarbeitet.
Mhm.
Welche sind die Kunden, wo sind die Potenziale, wo können wir wachsen? Das mal als ein Beispiel. Ein anderes Thema ist das Thema Beschleunigung.
Mhm.
Das heißt, wenn man auf 500 Millionen wachsen will, geht das wahrscheinlich nicht nur organisch.
Ja.
Beschleunigung heißt auch, wir beschäftigen uns damit, wen kann man am Markt hinzukaufen, welche Skills fehlen uns, welche Themen fehlen uns, welche Möglichkeiten gibt es auch, anorganisch Wachstum zu beschleunigen.
Mhm.
Oder ein anderes ganz banales Thema ist das Thema Wirtschaftlichkeit. Warum ist es wichtig zu wachsen? Den Menschen zu erklären, warum Dinge wichtig sind. Warum ist es wichtig, seine Stunden regelmäßig zu verschreiben? Was macht die Wirtschaftlichkeit bei uns aus? Wie funktioniert das Wirtschafts- oder das betriebswirtschaftliche System Konet? Und da ist es wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass alle Menschen das im Unternehmen verstehen, warum sie das tun und warum Dinge wichtig sind. Also nicht nur zu sagen, ihr müsst es machen, sondern ihnen den Hintergrund zu erklären, was es häufig in der Akzeptanz nach vorn bringt.
Ja, das klingt schon mal sehr interessant. Gibt es irgendwelche Trends, die du jetzt nennen würdest, die vielleicht auch bei euch halt im IT-Consulting-Bereich, also ich höre ja zum Beispiel auch immer den Trend halt künstliche Intelligenz, weniger Leute und solche Sachen, ne? Ich glaube, man hört den Trend sehr oft. Ich sehe ihn jetzt selbst persönlich noch nicht und ich spreche ja mit echt vielen Leuten. Wird sicherlich noch kommen, da kommen sicherlich bald KI-Agenten, aber aktuell sehe ich es jetzt erstmal noch nicht so, aber der Mensch unterschätzt ja immer, überschätzt immer, was er in einem Jahr schafft und unterschätzt, was er in 10 schafft. Gibt es da so ein paar Sprint- und Marathon-Trends, wo du sagen würdest, die siehst du?
Also im Moment ist es ja so, dass das Thema KI oder Artificial Intelligence, wie du es gerade ansprichst mit den ganzen Agenten, das Thema ist überall. Jeder probiert was, jeder macht was. Ich glaube, dass es schon auch so ist, dass auch auf der Geschäftsseite sich schon ganz viele tolle Gelegenheiten ergeben haben. Also wir haben Stand jetzt knapp 30 Projekte aktuell parallel in diesem Umfeld. Aber die sind so kleinteilig, weil jeder probiert ja was und jeder möchte ja dabei sein und jeder möchte partizipieren und jeder probiert für sich, was ist mein Nutzen.
Ja.
Damit allein haben wir jetzt noch keinen großen Hub geschaffen. Ich glaube aber, dass der Schlüssel darin liegt, zu gucken, auf der einen Seite, wie hilft uns KI selbst, also in der eigenen Effizienz?
Mhm.
Wie können wir besser werden in der Softwareentwicklung? Und da ist es ja nachweislich im Einsatz schon sichtbar, dass es etwas bringt. Ich kann einen Junior-Developer damit viel schneller und einfacher onboarden. Ich kann eine gewisse Qualität sicherstellen und. Es gibt viele tolle Benefits.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist es so, wirtschaftlich ist es dann so, dass die Kunden dann sagen, ist ja cool, bis 20% schneller, dann können wir ja nochmal 20% Kosten rausnehmen. Mhm. Ihr werdet ja wieder günstiger. Das heißt, so wie gewonnen, so zerronnen, aber ich glaube, dass dieser Druck auf das Thema KI alle Zeiten einholen wird. Und wer sich jetzt nicht aktiv beschäftigt, wird sich damit beschäftigen müssen. Und das ist mit Sicherheit einer der Sprintthemen und ist nicht mehr wegzudenken. Ich glaube aber allerdings, dass das Thema, welche KI im Hintergrund nicht mehr die große Rolle spielt, sondern eher die smarteste Idee haben, sie anzuwenden.
Mhm.
Dass die eigentlich nachher die Gewinner sind, die da die besten Ideen haben. Wie kann ich die Large Language Models, die es heute gibt, so nutzen, dass ich für mich den besten Benefit raushole und nicht nur irgendwie Spielerei mache. Mhm. Darüber hinaus gibt es natürlich immer noch sehr gängige Trends wie SAP-Harmonisierungsthemen mit der S4-Welle, die ist nach wie vor nicht zu Ende, da sind wir natürlich unterwegs. Und auf der anderen Seite, alles, was sich in der Beratung rund um das Thema Cybersecurity dreht, ist nach wie vor leider ein sehr relevantes Thema. Und darüber hinaus gibt es natürlich das ganze Thema Data Intelligence als das große Thema. Das habe ich jetzt bewusst mal separat genannt.
Ja.
Was kann ich mit meinen Unternehmensdaten, die ich habe, mit meinen Kundendaten anfangen, um einfach auch besser zu werden und daraus auch Geschäft zu generieren? Und ich glaube, das sind so die großen Megatrends, die nach wie vor relevant sind und auch für jeden Relevanz haben sollten aktuell.
Mhm.
Die klassischen IT-Themen sind eher zum Commodity geworden. Mhm. Und ich glaube, da haben die großen Hyperscaler im Grunde das Ruder übernommen. Auch da gilt es eher zu gucken, wie kann ich auf Technologie der Hyperscaler aufsetzen und daraus eine Strategie abwandeln, die für mich stimmig sind. Und das ist natürlich ein interessanter Beratungsansatz.
Mhm. Okay, man hat, glaube ich, jetzt einen guten Blick gekriegt, was du machst, was dich rumtreibt. Schauen wir mal an, wie du da hingekommen bist. Also jetzt, wie gesagt, CEO von Kunet seit April 24. Fang doch mal da an, wo du anfangen möchtest und erklär uns, wie es dann dazu gekommen ist.
Also ich hab immer eine kleine Anekdote. Ich habe als Jugendlicher in der Schule bin ich immer nie höher gesprungen, als ich musste. Ich habe im Abitur, das kleine Anekdote, im Abitur im mündlichen Mathe eine 5 und hatte vorher immer eine 1. Warum? Ich habe einfach für die Abiturklausur nicht mehr so viel gelernt und war eine abweichungsmündlichen Prüfung. Und habe genauso viele Punkte gemacht, damit mein Notenschnitt sich nicht verändert. Wenn man so will, war das schon sehr effizient zu dem damaligen Zeit. Heute bin ich da nicht so furchtbar stolz mehr drauf. Damals fand ich das mega cool, dass ich da so smart war. Aber das zeigt eigentlich ganz gut, wie ich bisher mich in meiner Karriere auch weiterentwickeln konnte. Ich habe eigentlich immer geguckt, was muss ich erreichen? Was ist das Ziel? Wo muss ich hin? Und danach habe ich mich ein Stück weit ausgerichtet. Also was passiert am Markt? Das ist heute noch so. Was passiert am Markt? Danach schaue ich. Danach richte ich alles aus. Und das ist für mich auch einer der wichtigen Themen. Alles, was mich antreibt, ist das, was kann ich tun, um am Markt besser dazustehen. Nicht als ich Person, sondern als Unternehmen. Und allen Veränderungen, die man tätigt in seiner Karriere, in seinem beruflichen Werdegang, hat immer damit zu tun gehabt, was passiert am Markt und wie kann ich da eine sinnvolle Rolle spielen. Und deswegen ist es nicht so verwunderlich, dass ich erstmal als Vertriebsassistent angefangen bin, war Vertriebsbeauftragter, Account Manager, also die klassische Karriere. Habe ich bei Siemens gemacht, habe auch bei Siemens einen dualen Studiengang gemacht, bin Diplom-Kaufmann, habe dann noch mein Executive MBA-Programm machen können, Uni St. Gallen, TU München, einen sogenannten Euro-CIO, habe da gelernt, was ein CIO, ein IT-Leiter eigentlich beschäftigt, wie der sein Geschäft plant. Das hat mich nochmal auf eine neue Stufe gebracht. Das war so 2014, so ein bisschen mehr als 10 Jahre her. Und in dem Zuge hat dann die Firma Atos 2011 auch die Siemens IT Solutions gekauft. Und ich hatte dadurch, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, Veränderung war für mich immer Chance. Und im Rahmen dieser Veränderung für mich eine gute Rolle gefunden. Bin dann COO für Manufacturing-Industrie geworden mit knapp 3 Milliarden Geschäft bei der Atos. Nummer 2 im Hintergrund. Mhm. Und habe erstmalig gelernt, was es bedeutet, auch nicht nur draußen zu sein, sondern auch mal drinnen zu sein und mit den Menschen zu arbeiten. Und bin dann bei Atos Vertriebsleiter geworden. Also ich verkürze das jetzt ein bisschen, ne? Vertriebsleiter klar, geworden. Ja. Und habe dann knapp 3 Jahre den Vertrieb in Deutschland für die Atos geleitet mit knapp 2,5 Milliarden Auftragseingang und 400 Vertriebsleuten.
Mhm.
Ja, und dann kam so ein bisschen ein Sprung. Und die Atos hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Das war nichts, womit ich mich beschäftigen wollte. Das hat irgendwie auch dann nicht mehr so viel Spaß gemacht an der Stelle. Und dann gab es die Möglichkeit und habe dann den Winfried Materna kennengelernt, der als Familienunternehmen über viele Jahre, über 40 Jahre lang erfolgreich aufgebaut hat, den CEO gesucht hat und bin sehr dankbar für die Chance, dort Vorstandsvorsitzender werden zu können und habe das 4 Jahre lang gemacht. Auch da mit der Mission 2025 ein bisschen eine ähnliche Logik wie jetzt mit dem Horizon 28, ein Strategieprogramm ins Leben gerufen und das Unternehmen entwickelt. Dann den Sprung gemacht, zu Kunet, eben vorher Konzern, dann Familie, jetzt. Kunet ist mit dem Hintergrund mit Private Equity unterwegs. Das heißt auch für mich wieder eine neue Erfahrung und so gesehen ein ganz, ganz spannender Punkt. Insofern ist es mir in meiner persönlichen Karriere immer ganz wichtig gewesen, eine hohe Lernkurve zu haben bei all dem, was ich tue. Das ist heute noch so. Mich langweilt es sehr schnell, wenn ich immer dasselbe tun muss. Das sorgt dann auch manchmal dafür, dass ich sehr viele neue Sachen beginne. Dann wird schon immer so, meine Assistentin sagt immer so schön, der Martin Wibbe sitzt im Zug, das ist gefährlich. Es gibt wieder viele neue Ideen. Also das ist mittlerweile auch bekannt. Oh Gott, er fährt Zug, es gibt 10 neue Ideen. Also ja. Das ist jetzt nicht ganz immer so richtig, aber
ja.
Ich glaube, du weißt, was ich damit sagen will. Das ist so ein bisschen, was mich dann auch vielleicht auch ausmacht, eigentlich immer kreativ unterwegs zu sein, in Chancen, in Chancen, in Veränderungen zu sehen und darüber dann eben auch selber zu wirken. Das ist mir immer wichtig. Bin kein Manager, der nur rumhockt und sagt, jetzt müsste man mal, sondern so ein bisschen nach dem Leitspruch, machen ist, wir wollen, nur ein bisschen krasser.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Kannst du so ein paar Ideen nennen, die du da mal hattest, die vielleicht auch nichts geworden sind? Ich finde das immer ganz interessant.
Ja, es ist, man muss sagen, ich habe vielleicht ein nicht so glückliches Händchen, das hat man mir schon mal gesagt, wenn es darum geht, auch neue Ideen dann mit den richtigen Personen zu besetzen.
Ach so, okay.
Erstmal, ja. Dass man vielleicht erstmal, ich sortiere meistens nochmal einmal nach. Das ist immer so, ich habe immer so eine Art Schubladendenken. Ich sortiere Menschen immer relativ schnell in so eine gewisse Logik ein. Mhm. Und das klappt immer wieder mal nicht, weil man die Schublade zu schnell zumacht.
Okay.
Da habe ich mit Sicherheit mittlerweile aber auch gelernt, in den letzten Jahren zu reflektieren und auch relativ schnell zu erkennen, wann das der Fall ist. Und dann kann ich meine Meinung auch korrigieren. So ein richtiges Big Failure, würde ich sagen, gab es zuletzt eigentlich nicht. Mhm. Bin ich auch recht stolz drauf, dass eigentlich viele Dinge, die ich anpacke, auch funktionieren. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ich habe 20 Jahre im Vertrieb gearbeitet, da hat man eine Winrate von 50%. Mhm. Da habe ich jeden Monat, jede Woche ein Failure gehabt und was dann ja wichtig ist, da kann man jetzt einen Tag sich drüber grämen und am nächsten Montag muss es wieder Vollgas losgehen und ich glaube, das ist dann etwas, was auch Antrieb, Drive bedeutet und ich glaube, das ist so. Ich bin es eigentlich da sehr resilient gewohnt, auch damit umzugehen, wenn irgendwas mal nicht so klappt.
Sehr gut. Ja, finde ich aber gut. Also hast du ja selber schon gesagt, das ist sehr reflektiert. Wenn man weiß, was einem passiert, ist ja nicht so schlimm, wenn man dieses Schubladendenken hat, wenn es einem bewusst ist. Wenn es einem nicht bewusst wird, das wäre doof.
Ja, genau. Aber das ist vielleicht einer der Hauptschlüssel, wenn du sagst, wie bin ich jetzt da hingekommen, wo ich bin? Mhm. Ich werde das ja öfters gefragt. Ich sage immer, ein super Skill ist an der Stelle, eine hohe Selbstreflexion zu haben. Mhm. Wie werde ich wahrgenommen? Es geht ja nicht darum, übergemocht zu werden. Es geht immer darum zu wissen, wie wird sowas wahrgenommen? Wie reagieren jetzt andere darauf? Was kann ich auch, wo kann ich mich hinstellen mit Brust raus und wo muss ich vielleicht mal erstmal die Klappe halten? Und diese Authentizität zu haben, da auch zu wissen, wie man wirkt, wie man wirken kann und wo man auch Stärken hat, wo man vielleicht auch Herausforderungen hat. Ich glaube, das ist, wenn man sich entwickeln will, eigentlich der Superskill, den man braucht. Und daran hapert es ja bei manchen, die dann auch vielleicht unreflektiert durchs Leben gehen. Ne? Das ist so,
total,
wo es dann auch problematischer wird.
Ja. Ja, wo wir schon beim Thema Superskills sind, was sind denn noch so Superskills im C-Level? Kannst natürlich auch gerne Prognosen machen, was du sagst, was vielleicht Superskills sein werden, vielleicht in der Zukunft. Da reden wir auch immer mal drüber, so C-Level 2030 plus. Aber jetzt hast du schon einen gesagt, hohe Selbstreflexion finde ich sehr gut. Gibt es noch irgendwelche Superskills?
Ich glaube, man muss immer das, es gibt ein paar ganz banale, was im Kalender steht, findet auch statt. Also solche, ja. Also eher so, wie erzieht man sich auch selbst, auch konsequent zu sein, also eine gewisse Konsequenz zu haben und auch eine Möglichkeit, also das leitet sich ja so ein bisschen aus der Selbstreflexion ab, dann man daraus die richtigen Dinge abzuleiten, auch konsequent daran zu arbeiten, damit zu arbeiten. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon auch wichtig, diese Offenheit in der Authentizität zu haben, also überhaupt, wie man mit Dingen umgeht. Ich habe immer so schön gesagt, das habe ich relativ früh gelernt, im Konzern lernt man das. Da gibt es ja als einfacher Mitarbeiter immer nur den Weg nach oben. Und umso höher man in der Konzernhierarchie kommt, und bei Atos war ich dann Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 in Deutschland von 15.000 Leuten oder 13.500, ich weiß die Zahl nicht mehr genau. Mhm. Jedenfalls geht es dann auch darum, auf der einen Seite nach oben hin klar zu sprechen, auf der anderen Seite aber auch nach in die Hierarchie runter. Mhm. Und das sollte sehr konsistent sein. Mhm. Ja, also nicht nach oben glänzen oder nach unten treten, sondern sehr durchgängig mit einer Logik zu agieren, um selbst konsistent zu sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich dann auch ausgezeichnet hat und auch weitergebracht hat. Weil man braucht sich da nicht verstellen. Diese Ehrlichkeit und Offenheit und Transparenz ist, glaube ich, das, was heute in einem guten Leadership-Skill auch einen Unterschied machen kann.
Sehr cool. Finde ich schon mal drei sehr interessante Tipps. Hast du irgendwelche Sachen, einen hast du schon genannt, die auf täglicher Basis stattfinden, also wie zum Beispiel, was im Kalender steht, findet statt? Bist du dann auch jemand, der, ich mache das zum Beispiel, To-Dos in den Kalender reinschreibt?
Nee, eher nicht. Da bin ich ein bisschen oldschool. Ich habe mein Outlook als Wiedervorlage. Das ist aber gut organisiert und weiß ziemlich genau, wie es funktioniert. Da, also auf täglicher Basis habe ich mir ist es immer wichtig, regelmäßige Touchpoints zu haben, Interaktionen mit meinen direkten Mitarbeitern. Mhm. Und da gibt es meistens keine direkte Logik oder Agenda, sondern eher so, wie läuft's bei mir, wie läuft's bei dir? Mhm. Das Wort Joe Fix mag ich nicht so gern, weil das klingt immer so organisiert. Mhm. Es geht eher darum, so ein bisschen den Puls an der Organisation zu haben. Was passiert eigentlich gerade wo? Das ist das, was ich versuche, regelmäßig abzuholen, regelmäßig mitzubekommen. Weil da bin ich nah dran, ich kriege Dinge mit, kann auch selbst mit agieren. Ich glaube, dass ehrlicherweise an anderen das manchmal nervt, zumindest so gefühlt. Auf der anderen Seite wird es aber auch wertgeschätzt, dass man dann mitdenkt. Und ich glaube, das ist schon auch ein Skill, der sehr wertvoll ist, sich zu interessieren, da zu sein, präsent zu sein, ansprechbar zu sein. Was es allerdings auch manchmal natürlich herausfordernd und anstrengend macht. Mhm.
Cool. Also finde ich gut. Wie gesagt, das ist, glaube ich, auch, ich frage das immer, weil das natürlich die Leute interessiert und die wollen natürlich dann auch so ein bisschen was aus dem Podcast mitnehmen. Ich will das auch. Was kann man mal ausprobieren am nächsten Tag, was man irgendwie gelernt hat heute? Man kann ja auch nur Inspirationspunkte geben.
Also, womit ich über Jahre auch immer gut gefahren bin, das ist aber auch eine einfache Managementmethodik, ist situative Führung. Mhm. Keiner will ja gleich behandelt wahrgenommen werden. Da ein bisschen genauer zu verstehen, und da hilft mir jetzt mein Schubladendenken so ein bisschen. Ne? Mhm. In dem Moment, wo ich weiß, wer in der situativen Führung wo angeordnet ist. Und das habe ich mittlerweile so perfektioniert, dass ich das mittlerweile mit den Menschen auch sehr offen bespreche, wo ich sie sehe und welchen Level of Maintenance die Person benötigt. Also in der Regel führe ich heutzutage Manager. Nicht jeder Manager möchte gleich geführt werden. Ja. Der eine braucht mehr Airtime, der andere ein bisschen weniger. Ja. Der andere möchte inhaltlich diskutieren, der andere braucht klare Ansagen. Und da ein gutes Gefühl zu bekommen und dieses Gefühl, was man selbst entwickelt hat, man hat ein Vierteljahr mit der Person zu scheren und sagt, du, ich habe das Gefühl, ich lasse dich besser mal in Ruhe, oder du, ich habe das Gefühl, du brauchst jede Woche mal irgendwie ein bisschen Struktur. Das kommt extrem gut an, dass man das sehr offen bespricht. Mhm. Weil man natürlich so eine Art Vertrag hat miteinander, wie man zusammenarbeitet. Und das gibt einem ein totales Vertrauen und auch eine Credibility. Und das ist etwas vielleicht, also was jeder macht, und was mir sehr geholfen hat, einfach auch eine gewisse Sicherheit da reinzubekommen. Mhm.
Merkst du, dass Mitarbeitende oder deine Teams auch mehr über private Sachen sprechen seit den letzten 3, 4, 5 Jahren?
Das hängt so ein bisschen davon ab. Es gibt schon eine gewisse Distanz zu mir, nicht zu mir als Person, aber zu meiner Rolle. Mhm. Das merke ich immer wieder. Also seitdem ich da von Atos weg bin, und dann war ich ja Vertriebschef, da war das noch ein bisschen anders, da war man Teil des Teams, ja.
Ja.
Aber als CEO merkt man schon, dass die Rolle schon auch mit der Schulterklappe kommt, als so ein bisschen Ehrfurcht auch mit, ne?
Verstehe.
Da ist eine gewisse Distanz da. Und diese gewisse Distanz führt dann manchmal dazu, dass Menschen einem bewusst Dinge erzählen. Ich gebe mal ein Beispiel, ich bin ja begeisterter Hobbysportler. Wer mir auf LinkedIn folgt, wird das sehen, dass ich gerne Rad fahre.
Habe ich hier noch offen.
Laufen gehe und so. Ne?
Ja.
Und dann gibt es halt so Situationen, da gibt es einen Mitarbeiter, der stellt dann sich zu und sagt, ja, ich bin ja auch Radfahrer. Und ich sage, ja, ich ja gar nicht, wie viele Kilometer fährst du denn? Ja, 10.000. Und ich sage, ja, ich 1.000. Oh. Und dann kommt das immer zu so ein bisschen so spooky Situations, wo ich immer sage, da interpretieren die Menschen jetzt da rein, weil ich das mal einmal gepostet habe, dass ich jeden Tag Rad fahre. Ja,
total.
Und das ist immer ganz interessant, dass dann diese Nähe entsteht, dadurch, dass man eigentlich auch sehr viel teilt. Und als CEO ist man schon auch sehr präsent und offen, muss offen sein, dafür auch von sich was preiszugeben. Ich weiß, dass das viele nicht machen, da gibt es dann noch eine größere Distanz. Ich glaube, es ist aber ein Schlüssel, auch nahbar zu sein, ansprechbar zu sein, und das geht darüber, indem man auch private Dinge teilt. Mhm. Auf der anderen Seite freue ich mich immer, wenn die anderen auch was erzählen, und es gibt vielleicht doch eine Daily Routine, die ich scheren kann. Ich gehe ganz gerne mit dem Team, auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, gar nicht mal nur den direkten Mitarbeitern, sondern egal wer gerade im Büro ist, zum Lunch. In die Kantine ganz bodenständig, und da gibt es eine goldene Regel: wir reden nicht über die Arbeit. Okay. Also wenn mich dann jemand da nach Geschäftsthemen fragt, sage ich immer, ich habe jetzt auch Pause. Klingt ein bisschen frech, ne? Aber die Logik ist schon da, zu gucken, dass man irgendwie auch mal eine halbe Stunde privaten Austausch hat. Ne?
Klar, macht auch absolut Sinn. Bevor ich noch die Sportrückfrage stelle, die parke ich immer nach hinten, weil, glaube ich, die Zuhörenden langsam genervt davon sind, dass ich immer noch Sportsachen frage. Aber mich interessiert es halt einfach, also müsst ihr da leider durch. Könnt ihr ja vorspulen. Noch eine Frage zum Karrierethema. Würdest du irgendwas anders machen, jetzt zurückwirkend?
Ja, das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt. Ich hatte heute Morgen noch einen Termin, wo mich jemand gefragt hat, Martin, jetzt bist du ein Jahr bei Kunert, bist du zufrieden? Ich so, ja, bin ich. Also zögere ich nicht lange. Das Gleiche habe ich aber auch bei meiner Station vorher, bei Materna, gesagt. Ja, bin ich sehr froh drum und auch sehr dankbar, dass man überhaupt, ich war vorher in die Geschäftsführung, mir die Chance gegeben hat, diese Rolle wahrzunehmen, und hat mir natürlich damit auch eine andere Welt geöffnet. Ne? Das muss man auch mal sagen. Irgendeiner muss ihm dieses Vertrauen geben. Das habe ich in der Familie Materna an dem Moll damals gefunden, und da bin ich sehr dankbar. Auf der anderen Seite muss ich immer sagen, die Zeit bei Siemens, wo ich 5-6 Jahre Account Manager war, also mein Vater hat immer gesagt, Martin, lern erstmal einen Beruf richtig. Ne? Das ist heute ja ein bisschen anders. So. Die Leute springen dann 6 Monate hier, einen Monat, ja, und dann kann ich das ja alles. Ja. Ich habe erstmal gelernt, wie man Vertrieb macht. Mhm. Und das war sehr wertvoll. Im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich vielleicht nochmal 2 Jahre weniger machen können. Ne? Mhm. Aber ist das jetzt ein harter Fehler? Hat mich das jetzt hart geärgert? Ich habe eben die Anekdote mit meinem Mathe-Abitur erzählt. Das würde ich vielleicht heute ein bisschen anders machen. Das ist aber eine coole Anekdote.
Ja, eben.
Also es gibt sehr wenig, wo ich jetzt mich gräme. Ich habe auch mal so eine Phase gehabt, wo ich einen Zweitwohnsitz in Nürnberg hatte für 2 Jahre.
Ja.
Heute würde ich sagen, ach, warum eigentlich? Ich bin 10 Mal da gewesen.
Nichts Kritisches.
Nichts wirklich Kritisches. Okay. Und natürlich gibt es immer so Situationen, wo man sich dann fragt, warum ist man jetzt da oder da abgebogen, hätte man nicht auch woanders abbiegen können.
Ja.
Und da ist bei mir aber bisher, und ich bin jetzt mit meinen 46 eigentlich immer nur so ein Stück weit weitergekommen, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas hart bereue, dass ich das und das dies nicht gemacht habe. Das hat alles schon irgendwie seinen Sinn gehabt und da lebe ich vielleicht, und das ist vielleicht auch so ein super Skill, ein bisschen von meiner Emotion und von meinem Bauchgefühl. Weil man trifft ja nie eine 100% informierte Entscheidung, sondern man muss ja irgendwann auch mal Mut haben, eine Entscheidung zu treffen.
Klar.
Und ich glaube, dass dieser Mut mich dann auszeichnet, mit so einer 80% Information eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ist meine Entscheidung. Und die auch zu verteidigen. Und ich glaube, das ist dann etwas auch für die eigene Karriere, das genau zu überlegen, was macht man jetzt als nächstes und warum und weshalb. Und man hat mir neulich gesagt, ja Martin, du bist ja ein Jobhopper. Da habe ich gesagt, was bin ich? Ich war 20 Jahre bei Siemens, die wurden zufällig von Artus gekauft. Ich habe da keinen neuen Vertrag unterschrieben, 20 Jahre im Konzern gearbeitet. Also man kann mir ganz viel nachsagen, aber ich bin kein Jobhopper.
Ja.
Und in der Vorstandsposition oder als CEO ist es halt so, alles hat immer seine Halbwertszeit.
Das ist so.
Und es gibt immer die passende Aufgabe zu dem Skill, den man hat. Ich bin ein wachstumsorientierter Manager. Dann sollte ich auch in einer Firma arbeiten, wo das gewollt ist und auch unterstützt wird.
Ja, klar.
Und dann muss man auch konsequent sein, wenn das nicht mehr so ist.
Na klar. Sehr gut. Du, eine Frage noch und dann gehe ich zum IT-Trifft-Schwitzensport-Thema sozusagen. Was würdest du denn machen, wenn man dir jetzt verbieten würde, in der Wirtschaft zu arbeiten? Hättest du da irgendein anderes Interesse oder?
Ja, ich habe, da habe ich schon länger drüber nachgedacht, was würdest du denn eigentlich machen? Also ich kann mich für viele Sachen gut begeistern. Das ist vielleicht auch noch ein anderer Skill, den ich mitbringe, eine gewisse Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Vielleicht aber auch eine gute Überleitung. Ich habe mir als Jugendlicher eigentlich immer gewünscht, Profisportler zu werden. Dafür hat es aber nie gereicht, weil ich kann im Sport alles so ein bisschen, aber nicht so richtig, hat mal jemand über mich gesagt. Ich habe als Jugendlicher im Tor gespielt. Ich war immer gut genug für die zweite Mannschaft. Ich habe da immer die Bälle aus dem Netz geholt, habe sie selten gehalten. Also da gab es, wenn du mich fragst, was ist da schiefgelaufen? Also da habe ich vielleicht damals nicht die richtige Wahl getroffen, um da überhaupt eine Chance zu haben. Und deswegen, ich bin aber sehr sportbegeistert. Also ich könnte mir gut vorstellen, im Sportmanagement irgendwas zu machen. Oder auch als Trainer zu arbeiten. Das wären Sachen, die mich auch begeistern würde. Vielleicht hätte ich damals mal wissen müssen, dass man auch Sportwissenschaft trainieren kann oder studieren kann.
Ja.
Dann wäre das vielleicht spannend gewesen.
Ja, meine persönliche Meinung dazu ist, wenn man erst Karriere gemacht hat und dann in den Verein geht und schon finanzielles Polster hat, das ist wesentlich besser, weil ich sag mal, ich erinnere mich immer an meine Trainer und ich hatte Trainer, die haben das wirklich so als deren Leidenschaft gemacht, die sind immer noch seit 30 Jahren dreimal die Woche und am Wochenende dann natürlich im Ring, aber du kannst keine berufliche Karriere machen parallel, das geht gar nicht. Aber ich stelle mir das auch vor, also irgendwann so ins dritte Kapitel sozusagen im Leben stelle ich mir auch vor, irgendwie in so einen Verein zu gehen, weil die Vereine, die am Leben zu halten, ist halt echt schwierig, gerade mit den heutigen Routinen der Leute. Ja,
das andere ist, was das ist ein bisschen geprägt durch das Elternhaus.
Ja.
Mein Vater hat in der Automobilbranche gearbeitet, im Reifenhandel und ich habe recht viel mit Autos und Autorennen und früher schon als Kind erleben dürfen.
Mhm.
Das war immer was mich auch begeistert hat. Also ich hätte mir auch vorstellen können, wenn ich nicht studiere, dass ich einfach Kfz-Meister wäre.
Naja.
Würde ich wahrscheinlich jetzt heute, ich lebe ja in Bergisch Gladbach, in irgendeinem Kfz-Meister hätte ich einen Handwerksbetrieb, würde ich sagen, wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht gewesen. kann ich mir auch gut vorstellen. Deswegen manchmal, wenn man dann den 15-Stunden-Tag hatte mit 10 Stunden Calls und hunderten von Mails und Gedöns, freue ich mich schon mal drauf, am Wochenende auch wieder was Handwerkliches zu Hause zu machen.
Cool. Also sehr, sehr spannend. Danke auf jeden Fall schon mal, dass du alles geteilt hast. Jetzt noch die letzte Frage. IT trifft Spitzensport. Sag da nochmal ein paar Sätze dazu. Und wer das jetzt nicht hören will, weil er nicht hören will, dass ich schon wieder über Sport rede, dann spult bis 2 Minuten vor Ende.
Ja, ich hab immer, also für mich ist es persönlich ein bisschen Ausgleich, sich überhaupt zu bewegen. Deswegen, es gibt seit einigen Jahren jetzt so die Tradition, dass ich mit ein paar Freunden auch immer zum Radfahren nach Mallorca zum Saisonstart fahre.
Mhm. Und fährst Rennrad, oder?
Rennrad, genau. Ja. Und Mountainbike habe ich auch, das ist letzte Zeit nicht mehr so häufig benutzt worden. Ja, und ansonsten letztes Jahr 2 Halbmarathons gelaufen. Das ist aber eher Ausgleich. Das ist nicht besonders ambitioniert. Ich habe auch wahrscheinlich 5 Kilo zu viel dafür, um wirklich ambitioniert zu laufen.
Okay.
Also da ist mir schon relativ bewusst, da esse ich auch zu gerne für, dass es da noch Potenzial gäbe, das besser zu machen. Aber ich bin ganz interessiert. Also ich kann mich für viele Sportarten gut begeistern und verfolge das auch aktiv. Es ist manchmal schon ein bisschen unheimlich, was ich da immer alles so weiß. Die Leute sich fragen, wo hat er das denn jetzt wieder her? So aktuelles größtes Interessenlage ist halt Rennrad und ein Stück weit Eishockey. Mhm. Das ist das, was ich sehr eng verfolge und wo ich Spaß dran habe.
Okay, wie akribisch bist du da dran? Hast du richtig Pläne? Trackst du und so weiter?
Ja, ich habe, du kannst es sehen,
schon gesehen,
Tour nicht. Ja, wir haben im Grunde alles, was man vermessen kann, wird vermessen bei mir regelmäßig.
Ja. Interessant.
Heute ist so ein Lala-Tag, ich habe nur 4 Stunden geschlafen, deswegen...
Ist rot, oder?
Ist rot, genau. Wer Wub hat, ne?
Ja.
Weiß, was rot hat, die roten Tage. Nee, aber ich finde das einfach ganz interessant, weil da trifft natürlich jetzt genau Technologie auf das, da ist ja auch eine KI drin, in diesem Whoop zum Beispiel, ich will jetzt keine Werbung machen, ist ja KI drin, die eigentlich ziemlich genau vorhersagt, was man gerade hat. Und das finde ich sehr spannend, dass sie im Grunde schon mit dem Tag Vorlauf erkennt, dass ich krank werde.
Ja, genau.
Das ist schon ein bisschen schon interessant zu sehen. Und auf der anderen Seite ist es schon auch zu sehen, wenn man ein bisschen nach einem Plan läuft oder nach einem Planrad fährt und der sich damit auskennt, ein bisschen eine Vorgabe macht, dass man auch besser werden kann. Das ist schon eine Erkenntnis, die ich habe.
Das ist so und das ist im überall so. Deswegen bin ich der größte Gegner von den Leuten, die sagen, ja, ich arbeite ja körperlich, ich brauche das Fitnessstudio nicht. Das stimmt einfach nicht. Das ist falsch. Weil wenn das so wäre, dann wären alle Handwerker bei den Olympischen Spielen. Ja, das ist aber nicht so. Nur weil man quasi körperlich arbeitet, heißt ja nicht, dass man sportlichen Fortschritt macht. Also ins Fitnessstudio gehen ja Leute auch, um besser zu werden und nicht nur, um sich zu bewegen. Und nur weil man sich im Job bewegt, heißt es ja auch noch lange nicht, dass man den Körperapparat vollumfänglich benutzt dort. Weil, wiederum, sonst würden ja alle Handwerker Spagate machen, hätten einen guten Herzkreislauf und wären nicht übergewichtig. Und das ist jetzt, also aus eigener Perspektive, Wahrnehmung ist das halt nicht so. Ne?
Mein Arbeitsalltag fängt eigentlich im Grunde damit schon an. Ich habe einmal die Woche ein Personal Training, morgens um 6 oder um 7. Das hängt variiert ein bisschen vom Kalender ab. Und meistens, im Moment darf ich es nicht, weil ich ein bisschen Probleme beim Fuß habe, bin ich freitags mit einem guten Freund zum Laufen verabredet, freitags morgens um 7. Also es gibt immer so gewisse Routinen, die mir aber auch helfen, mit dem Stress klarzukommen. Mhm. Einfach auch so ein Stück weit Stress-Release, Resilienz aufbauen. Und das merke ich, dass mir das auch gut tut. Und jeder hat ja so ein bisschen, wenn man reflektiert ist, auch so Situationen, wenn man Familie hat, wo man sagt, so, jetzt brauche ich eine Stunde für mich. Ne?
Ja, ja.
Und dass, wenn das alles zu viel ist und dann diese Stunde dann sich zu nehmen, glaube ich, das ist auch einer der Schlüssel, dann auch auf sich zu hören und zu wissen, was man eigentlich Persönlichkeitstyp ist, wo man seine Energie herholt. Und bei mir ist das sehr klar. Ich brauche ab und zu mal ein Stündchen für mich und dann kann auch wieder die Welt untergehen. Ne?
Das ist, sehr gut. Klasse. Ja, du, erstmal herzlich willkommen an alle zurück, die vorgespult haben. Und Martin, danke, dass du das alles offen mit mir und mit uns geteilt hast. Hat echt mega Spaß gemacht und ich glaube, da war einiges dabei, was man mitnehmen kann jetzt in den Alltag rein oder in die Woche. Danke dir.
Ja, vielen Dank für die Fragen und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
Das freut mich sehr. Wir sind natürlich immer an eurem Feedback interessiert. Also alle, die bis jetzt durchgehört haben, fanden wahrscheinlich die Episode auch sehr gut. Insofern gerne ein Feedback dalassen in Form von einem Abo für den Kanal. Da könnt ihr natürlich auch dann eine Rezension schreiben und eine Sternebewertung abgeben. Alles mögliche. Kommentare kann man ja jetzt auch auf einzelne Episoden bei Spotify geben. Und wenn das alles nicht ist, und ich freue mich, und Martin freut sich sicherlich auch, wenn ihr auf LinkedIn uns Feedback gibt, entweder unter dem Post oder dann als Direktnachricht. Ihr findet unten in den Shownotes wie immer alle Links zu meinem Profil, zu Martins Profil und natürlich auch zu Atreus, denn ohne Atreus wäre dieser Podcast hier nicht möglich. Also auch alle, die sich für Interim Management interessieren, entweder als Interim Manager oder Interim Managerin oder eben auch als potenzielle Kunden, wenn ihr gerade interimistische Aufgaben habt, wie zum Beispiel Post-Merger-Integration, M&A-Projekte, Systemeinführungen in der Programmleitung oder eben auch Linienmanagement, ja, interimistische Führungsaufgaben, die nach einer gewissen Zeit einfach zu Ende sind, dann kommt gerne auf mich zu. Manchmal finden wir eine interne Lösung bei euch im Gespräch, manchmal eine externe im eigenen Netzwerk und manchmal eben durch unseren Talentpool. Ich freue mich da auf jedes Gespräch und Martin, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
Ganz herzlichen Dank.